Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Journalismus, das ist die Chance, viele Leben zu leben. Dieses Zitat stammt von einem Journalisten, dessen Leben und Lebenswerk allein schon für viele Leben gereicht hätte, von Klaus Habrecht nämlich, langjähriger USA-Korrespondent des ZDF, Herausgeber mehrerer Zeitungen und Zeitschriften, Buchautor, Biograf, Redenschreiber für Willy Brandt, und das sind nur einige seiner Lebensabschnitte. Heute lebt Klaus Habrecht in Südfrankreich, und dort, in dem schrägen Licht des Abends, dort hat Klaus Habrecht seine Erinnerungen aufgeschrieben, über die wir in der kommenden Stunde sprechen wollen. Denn Klaus Habrecht ist heute mein Gast hier in Klassik à la carte. Schön, dass Sie den Weg nach Hamburg gefunden haben.
Ja, mit Vergnügen.
Herr Habrecht, das schräge Licht des Abends verändert, heißt es in Ihrer Biografie. Es verändert im Rückblick die Landschaft des eigenen Lebens. Ist Ihr Buch also auch ein Versuch, Dinge noch einmal rückblickend zu verändern, rückblickend richtig zu stellen?
Ich behaupte ja, dass man täglich seine Biografie umschreibt. Das heißt, mit wachsender Entfernung stellen sich Dinge auch etwas anders dar. Ob sie sich richtiger, ob sie sich wahrer darstellen, das wage ich nicht zu sagen. Jedenfalls, ich glaube, Walzer hat mal einen Versuch gemacht, ganz aus der Zeit einen Abschnitt seiner Jugendzeit zu beschreiben, aber ganz aus der Empfindung der Zeit heraus. Das ist missglückt. Das ist utopisch. Das schaffen wir nicht. Wir können die Dinge nur aus unserer Entwicklung sehen. Und da verändert sich natürlich nicht nur der eigene Standpunkt und der eigene Weg, sondern da verändert sich natürlich auch die äußeren Bedingungen. Und das Licht der letzten Jahre ist ein anderes als das des vollen Mittags. Und rückt andere Dinge näher, aber Dinge, die in der hohen Mittagszeit wichtig waren, die verlieren an Kultur.
Und darüber wollen wir sprechen in der kommenden Stunde. Zunächst aber kommen wir zur Musik. Sie haben sich für die heutige Sendung das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach gewünscht. Mehrere Stücke daraus. Warum dieses?
Bach begleitet mich seit meiner Kindheit. Ich stamme aus einem Pfarrhaus. Und mein Vater war sehr, sehr musikalisch und hat sich sehr, sehr um die Kirchenkonzerte und alles dieses gekümmert und hat wunderbare Aufführungen bei uns in der Stadtkirche in Nürtingen zustande bekommen. Und so ist Bach mir eben ganz früh, auch durch Klavierunterricht natürlich, den ich nicht so liebte, aber ein Dauerwegbegleiter gewesen. Es gibt ja die berühmte Frage, wenn man nur eine Musik auf eine einsame Insel mitnehmen könnte, was wäre es? Und bei mir ist es ganz ohne Zweifel das wohltemperierte Klavier, weil im Laufe eines langen Lebens ich mich daran nicht müde gehört habe.
Präludium und Fuge in C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Und gewünscht hat sich diese Musik der Publizist Klaus Habrecht, der, Herr Habrecht, eigentlich selbst sehr gern Musiker geworden wäre als junger Mann, oder?
Ja, das hat leider nicht funktioniert. Also ich habe einen verkrüppelten rechten kleinen Finger und deswegen war beim Klavierspielen ist also meine Spanne etwas reduziert. Und deswegen kam also eine pianistische Karriere sowieso nicht in Frage. Und dann träumte ich davon, Dirigent zu werden. Irgendein Esel hat mir gesagt, dafür braucht man das absolute Gehör, was blanker Unsinn ist. Das kann man alles lernen. Ganz wenige der großen Dirigenten haben das absolute Gehör. Mein Vater hatte es, aber ich habe das geglaubt. Und dann habe ich eben darauf verzichtet. Und statt nur Musikgeschichte zu lesen, was man großes Hobby damals war, kam der Übergang zur Literatur.
Was ja nicht der schlechteste Übergang am Ende gewesen ist. Oder stellt sich das im Rückblick im schrägen Licht anders dar? Wären Sie da doch lieber Dirigent geworden?
Ach, das hatte alles seinen richtigen Gang. Aber ich glaube, dass das musikalische Engagement für das Schreiben nicht unwichtig ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob man wirklich einen guten, schönen, klangvollen Stil schreiben kann, ohne musikalisch zu sein.
Es gibt in Ihrer Biografie auch ein stilistisches Mittel, das Sie verwenden, das vielleicht dem Rhythmus geschuldet ist. Sie verzichten gerne auf das Subjekt.
Ja, genau. Das hat mit dem Sprachrhythmus auch etwas zu tun. Es hat mich also natürlich dazu angeregt, dass ich also des Öfteren auf das Ich verzichte. Und das war auch so gewollt, weil ich nichts Schreckliches finde, als wenn alte Menschen dann so eine spezifische Eitelkeit entwickeln, aus dem Unterbewusstsein heraus, wo man weiß, dass man an den Rand des Lebens rückt, versucht man dann, sich in das Zentrum zurückzukatapultieren und macht sich wichtiger, als man in Wahrheit war. Davon musste man sich sehr, sehr hüten.
Trotzdem sind Sie natürlich bei vielen wichtigen Ereignissen dabei gewesen und haben auch viele berühmte Persönlichkeiten getroffen. Gleichwohl habe ich ja zu Anfang gesagt, Journalismus, das Zitat von Ihnen, das heißt, viele Leben zu leben. Und es tauchen bei Ihnen auch viele Leben auf, die nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit standen. Sie erzählen viele Geschichten, eine junge Tänzerin ist mir in Erinnerung geblieben, die Sie getroffen haben, Geschichten von Menschen, die Sie getroffen haben und die Sie so in Ihre Biografie mit ins Licht holen. Es ist also nicht nur Ihre Biografie, es ist die Biografie vieler Menschen, die Sie geprägt haben. Kann man das sagen?
So kann man das sagen. Also von Menschen, die mich in einer ganz persönlichen Beziehung geprägt haben. Aber dann auch sehr viele Begegnungen aus dem Beruf heraus, wo sich einem dann auch Welten geöffnet hat und wo ich dann versuchte, etwas in die innere Biografie auch vorzudringen, denn nichts ist faszinierender als Menschen.
Es gab einen, dem Sie ein ganz besonderes Kapitel widmen, den Sie als Genie bezeichnen, nämlich Martin Luther King. Also eine Person von den vielen, die Sie ganz besonders beeindruckt hat, oder?
Ja, das war in Birmingham, Alabama, in der Kirche in der 16. Straße, eine riesige Holzkirche, die mindestens 1000 Menschen oder mehr noch fasste. Und von dort aus plante er für einen Sonntag einen Demonstrationszug. Und wir sind morgens um 7 schon in die Kirche gegangen, weil wir ahnten, dass wahrscheinlich es von der Polizei dann gesperrt werden würde. Und um 9 war die Kirche natürlich rappelvoll und die Menschen haben gesungen und Martin Luther King hat gepredigt, sehr eindringlich, sehr konzentriert, sehr gesammelt. Und dann draußen war das von Polizei umstellt und zwar einer, der Kommandeur hieß, der Name ist mir im Kopf geblieben, Bull Connor, die deutschen Schäferhunde dabei. Und dann hat er, um den Demonstrationszug zu formen, eine Reihe nach der anderen draußen geschickt. Und wie die rauskamen, wurden die alle verhaftet und auf Lastwagen gelesen. Und dazwischen hat er mir ein sehr konzentriertes Interview gegeben. Sehr gesammelt. Es war nichts von einer Unruhe, weil er wusste, dass es natürlich auch am Schluss mit seiner Verhaftung enden würde, sondern die Strategie, mit der er das selber organisiert hat, hatte eine gewisse überlegene Kühle. Und diese sehr bedachte Ruhe, die für mich ausging, und gleichzeitig die Konzentration und dann die hohe Sammlung im Wort. Er war einfach wahrscheinlich neben Churchill der größte Redner des 20. Jahrhunderts mit einer unglaublich klangvollen und tiefen und eben auch grundmusikalischen Sprache. Ich meine, bedeutende Leuten bin ich zu meinem Glück viel begegnet, aber nur wirklich einem, wo ich dachte, das ist ein genialer Mensch. Ja, nach unserem Gespräch ist er mit der letzten Reihe rausgegangen. Wir haben dadurch die Türöffnung das mitgefilmt. Er war dann, weiß ich, war ein paar Wochen verhaftet und die Mehrheit war da in provisorischen Lagern außerhalb der Stadt und wurde nach ein paar Tagen entlassen. Und uns wurde bedeutet auch, dass wir gut daran täten, so rasch wie möglich aus der Stadt zu verschwinden.
Das heißt, Sie waren auch in durchaus bedrohlichen Situationen immer mal wieder in Ihrem Beruf. Die Musik, hat sie dabei auch immer begleitet. Auch Bach, über den wir bereits gesprochen haben. Es gibt einen Dokumentarfilm, Die Brücken von Manhattan, in dem Bach, die Musik von Bach, auch eine ganz besondere Rolle spielte. Nicht das wohltemperierte Klavier, aber eine Cellosonate.
Ja, eine Solosonate, die eine sehr, sehr begabte Musikstudentin gespielt hat in einem Gebäudekomplex sehr nahe der Washington Bridge, der einzige nach New Jersey. Und da haben wir sehr viel mit ihr aufgenommen. Und vorher hatten wir einen Jazz-Saxophonisten, der unter der Manhattan Bridge geübt hat und fantasiert hat. Und von dem hatten wir auch relativ viel aufgenommen. Und das hat sich dann in der Musik des Films, in der Begleitmusik, hat sich das zu einer merkwürdigen Komposition geformt. Das ging sehr gut miteinander. Ich habe per Zufall eben gehört, dass es beides aus derselben Tonart in einer bestimmten Stelle kam. Und von da an haben wir es also weitergeführt und durch den ganzen Film geführt. Das machte große Freude, vor allem, also, weil eine sehr, sehr begabte Katharin auch mitgemacht hat. Und die schaffen ja die Filme mit. Das ist ja ein Anteil, den man nie unterschätzen darf.
Das stimmt. Es gibt ihn also doch, den Musiker Klaus Habrecht, der dann als Komponist da auch in Erscheinung treten konnte.
Das war allerdings die einzige.
Hören wir noch einmal Johann Sebastian Bach, und zwar aus dem wohltemperierten Klavier, das Präludium und die Fuge in Cis-Dur. Präludium und Fuge in Cis-Dur aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Und zu Gast ist heute Klaus Habrecht, langjähriger USA-Korrespondent des ZDF. Mehrfach sind Sie dort gewesen. Ein Kontinent, der Sie erobert hat.
Ja, also ich hatte lange eine Sehnsucht, Amerika kennenzulernen, und kriegte dann, glaube ich, im Jahre 57 eine sehr, sehr großzügige Einladung vom State Department. Und ich konnte 2,5 Monate durch die Vereinigten Staaten reisen, allein. Und es führte mich wirklich um den Kontinent, wie man sagen konnte, und hat mich ungeheuer beeindruckt. Und ich machte damals in einer Freiheit, die es seither nicht mehr gibt, vielleicht auch nicht mehr geben kann, als Korrespondent auch mindestens 4-5 Dokumentationen im Jahr, wo man wirklich in 45 Minuten, einmal auch sogar 90 Minuten, in die Tiefe eines Themas eindringen konnte. Das heißt, es waren nicht eben diese ganz oberflächlichen Berührungen, wo man morgens einflog und sein Statement losfuhr oder sein Interview machte und am Abend womöglich wieder zurückflog, sondern man musste sich einlassen und mit den Menschen. Mhm. Und das habe ich sehr gern getan.
Weil Sie auch über ein Mitgefühl vielleicht für Menschen verfügen, über ein Wort, was Willy Brandt dank Ihnen als Mitleidenschaft mal geprägt hat, die Compassion.
Ja, es ist eigentlich ein Schlüsselwort für die Kennedys gewesen. Ich meine, John F. Kennedy war im Grunde ein eher liberal-konservativer Typus. Aber die Kennedys haben alle eine Offenheit und ein Mitgefühl und eine Sensibilität für die Menschen bewahrt, die nicht das Glück im Leben hatten, das sie begleitet hat bis zu ihren tragischen Schicksalen. Und dafür hat John F. Kennedy irgendwann das Wort Compassion gebraucht, in den Vordergrund einer Rede gestellt. Und als ich dann Wahlreden, vor allem im Wahlkampf 72, für den Willy Brandt geschrieben habe, habe ich das Wort eingeführt, weil ich über den Sozialstaat und die Vergesellschaftung der Mitverantwortung für andere Menschen hinaus doch die Notwendigkeit persönlichen Engagements, des persönlichen Opfers vielleicht, aber auch des Mitfühlens, des Mitdenken. Und dafür fand ich, das Schlüsselwort Compassion war sehr, sehr angebracht, sozusagen dem sozialstaatlichen Element seine Seele wiederzugeben. Und Willy Brandt sah die Notwendigkeit ein, spürte sie selber, hat dann später eben diese geniale Übersetzung nicht des Mitleidens, sondern der Mitleidenschaft gefunden. Was ein schönes Wort ist und leider in der Partei und sonst wo wieder vergessen.
Sie haben es gerade aber schon angedeutet, diese Compassion, diese Mitleidenschaft, dieses Soziale ist ein bisschen verloren gegangen in der Politik, kritisieren Sie. Woran glauben Sie, liegt das?
Es liegt sicher zum Teil an der Veränderung der Umwelt, die eine sehr gesicherte geworden ist. In den ersten Bundestagen waren eben die Gesichter sehr von den Schicksalen der unterschiedlichsten Art geprägt. Und deswegen waren die Debatten auch von einer ganz anderen Leidenschaft bestimmt. Und man saß wirklich die halben Nächte bei den Grundsatzdebatten da. Morgens um 9 gingen die Sitzungen dann weiter. Ich war damals Bonner-Korrespondent in diesen Anfängen. Und die neuen Generationen hatten diese massierten und zum Teil natürlich elenden Schicksale nicht und waren natürlich glatter und ungeprägter in die Politik marschiert und glitten so in die Politik herein und dann auch mit Anpassungen an die Parteienstrukturen, die Hierarchien. Und deswegen kam eine Generation, die merkwürdig glatt ist und im Allgemeinen auch leidenschaftlos.
Wo es Ihnen als leidenschaftlicher Rhetoriker und als langjähriger Redenschreiber ja manchmal auch grausen muss, was für Reden mittlerweile im Bundestag gehalten werden.
Ja, ich meine, ich habe nicht mehr so viel Gelegenheit, das zu hören, aber also ich glaube nicht, dass es mich über Nächte auf der Sitzbank der Pressetribüne sehr oft halten würde. Manchmal doch kommt eine bestimmte Leidenschaft manchmal durch in Ansätzen, aber doch sehr gemäßigt. Alles andere ist natürlich alles sehr glatt gebügelt. Und auch der Bundestag ist zu sehr in eine Routine gekommen. Die Leute lesen ja fast nur noch ihre Manuskripte ab. Freisprechen mit dem Risiko, das dazu gehört, wagt ja fast keiner mehr. Es herrscht natürlich auch eine gewisse Unkultur der Sprachlosigkeit. Kohl bei allen Verdiensten hatte keine Sprache. Überhaupt keine. Man kann von Frau Merkel auch nicht sagen, dass sie eine erkennbare Sprache hat, sondern es ist etwas sehr, sehr glatt geschliffenes, das sie von sich gibt. Es leuchtet ein, es strahlt eine gewisse Ruhe und Normalität aus. Und das ist ja auch mit das Geheimnis ihres Erfolges. Aber wenn sie wirklich an politischen Prozessen mit Leidenschaft teilnehmen sollte, dann kann sie es sehr gut verbergen. Leider.
Dann wechseln wir schnell wieder zurück zur Sprache der Musik, in der sich Dinge schwerer verbergen lassen. Sie haben sich nicht nur von Bach, sondern auch von Richard Strauss für heute etwas gewünscht. Und zwar im Sinne von Heraklit, Panterei, alles fließt, die Metamorphosen von Ovid, vertont von Strauss. Alles verändert sich. Warum diese Musik?
Metamorphosen sind mit seiner letzten Komposition, die von einer besonderen Dichte und von einer besonderen Klarheit ist, was er an Musikkultur gelebt hat und geschrieben hat, hat er in diesen Metamorphosen in einer etwas abstrakten Weise zusammengefasst. Und man hört schon, dass er nicht nur selber ein großer Komponist war, sondern dass bei ihm dann doch eine lange Tradition der abendländischen Musikgeschichte, die er aufgenommen hat, auch ein gewisses Finale findet. Und so habe ich die Metamorphosen, mit denen er sich aus dem Leben verabschiedet hat, immer empfunden.
Die Metamorphosen von Richard Strauss hier auf NDR Kultur. Sie hören Klassik à la carte, heute mit dem Publizisten Klaus Habrecht. Herr Habrecht, das schräge Licht verändert. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Das schräge Licht in Frankreich, in Südfrankreich, wo Sie leben, ist auch ein sehr mildes Licht, das Dinge vielleicht in ein etwas gütigeres, gnädigeres Licht rücken kann. Und wenn man Ihr Buch liest, dann hat man den Eindruck, dass es keine Abrechnung ist, was ja viele Biografien auch sind, sondern dass Sie viele Menschen oder an vielen Menschen auch das Gute suchen.
Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich doch sehr vielen Menschen, die nach ihren inneren Werten gelebt haben, begegnet bin und die das versuchten, das sichtbar zu machen, dass es das gibt und dass man den Blick dafür bei anderen Menschen schärfen sollte, ist vielleicht so eine untergründige, mir nicht mal richtig bewusste Botschaft des Buches und an die Kollegen, sich auch Zeit lassen für andere Menschen, sich einzulassen, auch auf andere Atmosphären. Und man geht ja selber immer bereichert davon.
Diese Wärme, die da jetzt auch mitschwingt, zieht sich durch Ihr Buch. Gleichwohl können Sie auch durchaus noch scharf werden.
Ja, es sind einige scharfe Elemente geblieben. Dort, wo ich in meinem Verständnis einfach über eine Grenze nicht hinweggehen konnte, das war gelegentlich auch das Verhalten von Kollegen, bestimmte Entwicklungen auch in unserem Beruf, das können auch Politiker gewesen sein. Daraus sollte man dann auch kein Geheimnis machen, aber ein gewisses Niveau sollte nicht unterschritten werden.
Es ist eine niveauvolle, eigentlich auch schon humoristische Passage, die Sie beispielsweise über Altkanzler Helmut Schmidt beschreiben. Als nämlich die Schwester des US-Präsidenten Jimmy Carter zu Besuch ist, Ruth Carter Stapleton, und sie mit schon ein bisschen Suffisanz beschreiben, wie Helmut Schmidt in diesem Treffen eigentlich als Staatsmann versagt, oder?
Ich weiß nicht, ob er als Staatsmann versagt hat, aber er hat zunächst einfach mal als Mann von Kultur und als ein Politiker, der eine gewisse Sensibilität haben sollte, hat er versagt. Ruth Carter Stapleton war eine wunderbare Frau. Die war ja so eine Art evangelistische Missionarin, ohne das je aufdringlich zu sein. Die hat in unserer langen, langen Freundschaft nie auch den geringsten Versuch gemacht, mich oder meine Frau oder so zu missionieren, sondern war einfach eine entspannte Freundin. Und ich habe eine Deutschlandreise für sie organisieren können, weil ich versuchte, die notorisch schlechten Beziehungen zwischen Schmidt und Carter etwas zu verbessern. Sie hatte großen Einfluss auf ihren Bruder. Schmidt hielt den Carter für eine Lusche, was der bei weitem nicht war, sondern hat sich nur die Dinge sehr, sehr genau überlegt und dann hat er einen sehr kritischen Verstand und akzeptierte eben nicht alles, was man ihm sagte, im Verkünderton. Und damals, vor allem wenn er über Weltwirtschaft sprach, hatte Schmidt ja einen sehr, sehr hohen Ton, wie er ja überhaupt seine intellektuelle Überlegenheit, seine intellektuelle Arroganz durchaus zeigen konnte.
Was er ja auch Willy Brandt immer vorwarf, dass dieser von Wirtschaft keine Ahnung habe.
Ja, was so in dieser Weise nicht stimmte. Er hatte nur ein anderes Bild davon in vielen Dingen. Ich weiß nur, was Brandt, der eine sehr natürliche Höflichkeit besaß und genau wusste, wie man sich verhalten hat, dass der eine Dame dieses Ranges unten an der Pforte des Kanzleramtes empfangen hätte, verstand sie von selber. Er hätte sie nicht von einem Referenten abholen lassen und dann raufgebracht und noch warten und dann sich nochmal an den Schreibtisch zu setzen und ein paar Unterschriften zu machen, wie das wichtige und manchmal auch nur wichtigtuerische Politiker oder Wirtschaftsbosse machen gern. Und dann eine Viertelstunde lang aus irgendeinem Grund über die Kennedys hergezogen ist, aber er meinte im Grunde genommen ihren Bruder, und dann Vorträge gehalten hat, völlig unsensibel, dass da eine bedeutende Person ihm gegenüber saß, auch noch eine schöne und sehr charmante, der man ja vielleicht auch mal eine Frage hätte stellen können, die ja auch ihre Erfahrungswelten hatten. Aber er kam da in einen riesigen Monolog und hat sie auch dann gerade noch bis zur Schwelle seines Arbeitszimmers begleitet und dann war es wieder Sache der Referenten.
Er kommt bei Ihnen trotzdem noch besser weg als Kardinal Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, der Ruth Carter dann später empfangen durfte. Aber ich würde gerne bei Helmut Schmidt bleiben, mit dem Sie sicher keine Freundschaft verbindet. Sie waren für ihn immer der Höfling Willy Brandts, das Schandmal des Höflings hat er ihn auch aufgedrückt in seiner Biografie. Und es gibt anderthalb Zeilen von Ihnen über Helmut Schmidt, die im Vorfeld der Veröffentlichung dieses Buches schon für viel publizistische Aufmerksamkeit gesorgt haben, wo Sie nämlich von Helmut Schmidts Geliebter schreiben, mit der er den Kontakt abgebrochen hatte. War das eine Art bewusste Abrechnung oder waren das ein paar Zeilen, die Ihnen so durchgerutscht sind?
Das war eigentlich eher im Schwung des Schreibens. Ich messe dem keine übertriebene Wichtigkeit zu. Bin gar nicht sicher, ob ich heute diese Passage im Buch lassen würde, sondern wenn es noch ein bisschen liegen geblieben wäre, hätte ich sie vielleicht sogar gestrichen. Aber mir ging halt seine Neigung zum Moralisieren auf die Nerven. Und da gab man der Versuchung nach, zu zeigen, dass er halt auch eine menschliche Seite hat und sogar vielleicht menschliche Schwächen.
Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Johann Sebastian Bach, einem Komponisten, der Klaus Habrecht Sie über den gesamten Globus begleitet hat. Auch in Japan haben Sie Bach immer wieder gehört. Und dort, ich darf zitieren, haben Ihnen Masaki Suzuki und sein Bach-Kollegium Japan die Ohren und die Augen geöffnet für den Geist und das größere Mirakel an Bach, nämlich dass das Spirituelle universell ist. Was war es damals, was die Asiaten Ihnen an Bach noch Neues zeigen konnten?
Ja, vor allem ist es zunächst mal das Wunder, das ich jetzt gar nicht mehr so sehr als ein Wunder empfinde, dass Bach seine Spiritualität und auch den Geist der Schönheit weit über den christlichen Kulturraum hinaustragen konnte. Und er ist im Begriff, wirklich Asien zu erobern. Und dass die Spiritualität, die ja natürlich ganz stark in seinen Transpassionen da ist, dass die völlig andere Kulturschichten erreicht, bis zu der grotesken Tatsache, dass der große russische Pianist Vladislav Richter gebeten wurde, bei einer Veranstaltung nach dem Tod von Stalin zu spielen. Und er hat sich lang besonnen, was er spielen könnte. Und hat Bach gespielt, eine etwas groteske Vorstellung, dass der schrecklichste, neben Mao und Hitler, der schrecklichste Diktator und Massenmörder des 20. Jahrhunderts, dann also auch mit Bachscher Musik verabschiedet wurde. Aber Kunst muss viel ertragen und kann auch viel ertragen, wenn es große Kunst ist.
Sie haben auch in Ihrem Leben nicht nur die schönen Seiten der Geschichte erlebt. Sie sind Jahrgang 1927, waren gegen Ende Ihrer Jugend auch noch im Krieg und kamen danach in eine Redaktion, Christ und Welt. Dort haben Sie volontiert, wo auch, so wurde es Ihnen von Rudolf Augstein vorgeworfen, relativ viele Altnazis Unterschlupf gefunden hätten. Das hat Sie damals aber nicht davon abgehalten, im Gegenteil.
Also ich wurde engagiert durch den Gründer von Christ und Welt, Eugen Gerstenmaier, damals Chef des Evangelischen Hilfswerkes, das übrigens Hunderttausenden von Menschen wirklich das Leben gerettet hat, vor dem Hunger bewahrt hat. Und da fanden sich auch einige ehemalige Altnazis ein. Nur wussten die, dass sie es waren und haben sich darüber den Kopf und manchmal auch das Herz zerbrochen. Und damals habe ich gesagt, bekehrte Nazis sind mir lieber als unbekehrte Deutschnationale, die damals in den Anfängen die Zeit beherrscht haben, bis die Marion Dönhoff und dann ihre jungen Mitarbeiter wie Theo Sommer dann für eine Veränderung gesorgt haben. Aber das war ein ganz stramm deutschnationales Blatt und die Herren da hatten nichts gelernt gehabt, nichts.
Sie haben immer wieder bekehrte Nationalsozialisten, ehemalige Nationalsozialisten in Ihrem Leben getroffen. Sie haben immer wieder auch mit den Nachwirkungen, könnte man es sagen, zu tun gehabt. Nun leben Sie in Frankreich und dort, so war es Anfang dieser Woche zu hören, hat sich die Zahl der antisemitischen Übergriffe seit Jahresbeginn verdoppelt. Wie viel Sorge bereitet Ihnen diese Entwicklung?
Große Sorge. Zunächst mal nähert sich also der in Frankreich immer auch virulente Antisemitismus, wenn auch einer kleinen Schicht. Und dazu kommt natürlich die starke islamistisch geprägte Bevölkerung, wo vor allem die jungen Leute nichts zu tun haben, nichts verdienen, sich ihren Ressentiments nachgeben können. Und die sind natürlich nicht nur anti-israelisch, sondern sie sind auch anti-jüdisch. Da ist gar kein Zweifel. Und es gab ja auch eine Tradition des Antisemitismus, die den Deutschen während der Besatzung oder durchaus in ihrer Rassenpolitik entgegenkam und also auch da über das hinaus, was sie tun mussten, kollaborierten. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass 70% der französischen Juden überlebt haben. Das heißt, es gab doch dann eine Grundsolidarität der Bevölkerung. Übrigens eine kleine Gruppe, die sich da besondere Verdienste erworben hat, das sind die Protestanten in ihrem Siedlungsgebiet in den Cevennen, die sehr viele Tausende von Juden, aber auch sonst politischen Flüchtlingen aufgenommen haben. Eine kollektive Leistung, die es ganz selten gibt und die in Frankreich selber viel zu wenig gewürdigt wird. Und ich habe vor dieser Minderheit einen ganz großen Respekt, denn unter Tausenden von Menschen gab es nach meinem Wissen nicht einen einzigen Verräter. Seine Kollektivleistung, wie sie, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit ganz selten anzutreffen ist.
Das sind Beispiele, die vielleicht auch Mut machen, wenn man auf die heutige Weltsituation schaut. Wir haben über den Front National in Frankreich gesprochen. Ja, wahrlich nicht das einzige Land in Europa, wo die rechten Parteien stärker werden. Wir haben die Ukraine und Putin angedeutet. Sie haben zahlreiche Weltkrisen beobachtet in Ihrer Zeit. Den Kalten Krieg, den drohenden Atomkrieg. Wenn Sie nun im Vergleich die heutige Weltsituation einschätzen müssten, wo stehen wir?
Durch die de facto Autokratie von Putin, wenn es nicht schon eine Diktatur ist in Russland und der Rückfall in ganz konservative Strukturen, scheint die Sensibilität gegenüber den Risiken des Nationalismus verloren gegangen zu sein. Und das also in den Grenzgebieten zur Ukraine, ausgerechnet in einem Teil Europas, der im Zweiten Weltkrieg schrecklicher gelitten hat als fast jeder andere Teil Europas. Und dass dort man zwei Generationen später vergessen kann und dass dort sich die Geisteskrankheit und so ähnlich des Nationalismus wieder hochgeschürt werden kann, das hat mich tief betroffen gemacht. Und ich dachte, das sei nun wirklich gezähmt und ich halte es wirklich für eine Geisteskrankheit. Und die Deutschen sind ja in ihrem Wahlverhalten auch sehr vernünftig gewesen und haben nach gewissen Anfälligkeiten immer die Rechtsparteien doch sehr klein gehalten. Und in Frankreich durch die fatale soziale und wirtschaftliche Lage und das Land leidet wirklich, hat der Front National einen Auftrieb gewonnen, der durchaus zu fürchten ist, denn heute würde die Marine Le Pen bei einem Präsidentschaftswahlkampf sicher eine der zwei sein, der zwei Figuren, die um die Entscheidung kämpften. Sie ist, gar kein Vergleich zu ihrem Vater, ungeheuer geschickt, weiß ihren Radikalismus, den sie auch hat, zu verbergen. Das ist gar nicht mehr ganz ausgeschlossen, dass sich die Rechtsparteien auch auf eine Koalition mit ihr einlassen würden. Um dem zu steuern, brauchte es eine europäische Solidaritätsleistung. Und da wären vor allem die Deutschen gefragt, die nicht nur durch Leistung, sondern auch durch viel Glück in einer wirtschaftlichen Stellung sind, die jetzt auch leicht angeschlagen sein wird. Die Konjunktur wird nicht so anhalten, die sie in Westeuropa oder in Europa absolut dominieren ließ. Aber dass damit eine Solidaritätsverantwortung auch eintritt, davon ist zu Merkel wenig durchgedrungen. Und mit dem Schäuble, der eigentlich ein guter Europäer ist, hocken sie nun und starren auf die schwarze Null, die wahrscheinlich gar nichts bedeutet. Statt diese Solidaritätsleistung mit dem Partner Frankreich, ohne den es Europa nicht geben kann, und auch als Hilfe gegen die innere Abwehr des Nationalismus, dazu können sie sich offensichtlich nicht entschließen. Ich weiß nicht, ob die Fantasie dazu nicht reicht, ob sie zu Europa fremd aufgewachsen ist. Sie hat Europa sicher pragmatisch begriffen. Aber ob es ihr Herzenssache ist, das wage ich zumindest zu bezweifeln.
In der Kulturklassik à la carte heute mit Klaus Habrecht. Wir haben heute über Ihre Erinnerungen gesprochen, Herr Habrecht. Schräges Licht, Erinnerungen ans Überleben und Leben, erschien im S. Fischer Verlag für 26,99 Euro zu erhalten. Und dieses Buch, Herr Habrecht, ist, man könnte vielleicht sagen, den Frauen gewidmet. Starken Frauen von allen Kontinenten und ganz besonders einer Frau. Denn das erste Wort gehört nicht Ihrer Frau, Renate Lasker-Habrecht, sondern einer sehr guten Freundin. Es gehört Iris Berben.
Was für ja, Sie? Es ist von ihr angeregt worden. Ich habe lange mich gegen die Idee einer Autobiografie gesperrt und fand mich nicht so wichtig, dass ich unbedingt Memoiren schreibe. Oder in der Freundschaft mit der Iris Berben, die ja ein anregender Geist ist, die hat sich eben für das interessiert, was also jemand meiner Generation erlebt hat. Und ich habe dann ihr eine Serie von Briefen geschrieben mit Anekdoten oder Beobachtungen aus meinem Leben. Und plötzlich waren da, glaube ich, zwischen 60 und 70 Briefe zusammen. Und da kam die Idee, dann könnte man vielleicht auch ein Buch machen. Und auf diese Weise schlitterte ich eigentlich eher in das Memoirenbuch herein. Aber hoffe, dass es ohne zu viel Dünkel und unangemessenem Stolz oder was immer, doch auch bestimmte Einsichten aus meiner Generation vermitteln kann. Sehr viele sind ja nicht mehr übrig und die paar, die es gibt, sollten sich zu Wort melden, ohne sich zu überschätzen.
Und genau das tun Sie in diesem Buch Schräges Licht, Erinnerungen ans Überleben und Leben von Klaus Habrecht. Ich sage es noch einmal, erschienen im S. Fischer Verlag und kostet 26,99 Euro. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren, Klaus Habrecht, und uns diese Einblicke gegeben haben. Und das war Klassik à la carte. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.